Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute wieder hier stehen kann. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, es ist mir eine besondere Freude, immer hier in Mainz zu stehen, in meiner Heimatgemeinde. Ich finde es auch immer ein bisschen schöner als in Berlin-Brandenburg, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe euch heute eine Frage mitgebracht. Und diese Frage, die hat Georg gerade schon so ein bisschen angeteasert. Und diese Frage ist, wie hoch ist dein Anspruch an dich selbst? In jeglichen Bereichen, wie gut du in deinem Job bist, wie gut du in deinem Studium bist, wie du dich anziehst, wie viele Freunde du hast, wie du mit deinen Mitmenschen eben auch umgehst, wie du mit ihnen redest, wie du denkst. Wie hoch ist dein Anspruch an dich? Für mich kann ich euch ehrlich sagen, mein Anspruch ist riesig. Ich möchte gut in meinem Studium sein, ich möchte sehr gute Noten erzielen. Ich möchte eine gute Freundin für meine Freunde und Freundinnen sein, die immer genug Zeit hat für alle. Ich möchte möglichst viel selbst kochen, weil macht mir Spaß und es tut ganz gut. Ich möchte engagiert in einer Gemeinde sein, mich mal wieder ganz wo rein investieren. Ich will viel lesen, ich will schließlich schlau sein. Und meinen Gesangs- und Klavierunterricht darf ich dabei auch nicht vergessen. Ich bin ehrlich, ich will nicht nur immer mein Bestes geben, nein, ich will auch ein bisschen die Beste sein, zumindest in irgendwas oder zumindest so zu wirken. Getreu nach dem Motto, fake it till you make it, also tu so, bis du das wirklich kannst. Ich will die Beste sein. Und auch wenn ich das ungern zugebe, bin ich das nicht. In unserem Predigttext für heute schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und im Gegensatz zu mir setzt er seine Ansprüche sehr viel niedriger. Und im Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe, verkauft er sich dagegen wirklich als alles andere als der Beste. Paulus kommt in diesem Brief mit Schwachheit, mit Furcht, mit Zittern und mit keinem rhetorischen Meisterwerk. Der Predigttext für heute steht in 1. Korinther 2, Verse 1 bis 10. Und wir lesen zuerst die erste Hälfte, also die ersten 5 Verse. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung 2017. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern immer Weis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther und am Anfang fällt uns direkt auf, er war da schon mal. Er ruft seinen ersten Besuch in Erinnerung. Und zwischen diesen Korinthern, da lag Spaltung vor, die haben sich viel gestritten, die waren sich uneinig, was eben einer der Gründe ist, warum Paulus diesen Brief schreibt. Und genauso wie ich unfassbar hohe Ansprüche an mich habe, haben die Korinther sehr hohe Ansprüche. Es hat nämlich einen Grund, dass Paulus das hier so deutlich sagt. Ich komme nicht mit Weisheit. Die Korinther hatten nämlich eine Vorstellung davon, wie man reden sollte, wie man über Gott reden sollte. Sie hatten hohe Ansprüche. Ihnen war allgemein die Verkündigung in Weisheit des Wortes und wichtig und viel Äußerlichkeit stand im Fokus. Für sie war es nicht zu denken, dass Weisheit ohne eine gewisse Eloquenz möglich ist. Doch Paulus erinnert sie daran, wie er vor sie gekommen ist. Ein Mann, den sie sehr schätzen. Er kam eben nicht mit hohen Worten oder Weisheit. Er kam in Schwachheit, mit Furcht, in großem Zittern. Und sein Wort und seine Predigt geschahen eben nicht mit überredenden Worten der Weisheit. Und wenn ich wieder mal ehrlich zu mir bin, habe ich manchmal eben dieselben Ansprüche wie die Korinther. Ich glaube auch, dass diese Gefühle, die wir manchmal uns selbst gegenüber haben oder eben auch die Ansprüche, die wir anderen gegenüber haben, ganz normal sind. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Leistung aus ist und die sogar von Leistung profitiert. Es geht viel um Verbesserung und um Selbstoptimierung. Wir erstellen ein Ideal von uns und von anderen. Und allgemein ist das Mantra unserer Gesellschaft ja schon manchmal so ein bisschen die beste Version seiner selbst zu sein. Selbstoptimierung. Wir kämpfen die ganze Zeit darum, der Beste oder die Beste zumindest in irgendwas zu sein. Bei Noten, Erfolg auf der Arbeit, Followerzahlen, wer die meisten Freunde hat, wer am besten aussieht. Und meistens kämpfen wir eben nicht mehr gegen andere, sondern gegen uns selbst. Das ist ja die Idee von Selbstoptimierung. Ich möchte heute besser sein als gestern. Und wenn ich jetzt diesen Text lese, wie Paulus darüber spricht, wie er redet, wie er vor sie tritt, merke ich, dass ich besonders an mich als angehende Pastorin diese Ansprüche eigentlich stelle. Ich will weise sein, ich will stark wirken, schlau, rhetorisch eigentlich perfekt sein und am besten keine Predigt halten, wo irgendwer nach dem Gottesdienst zu mir kommen kann und mir sagt, dass es nicht so gut war. Doch Paulus kommt hier besonders auch für mich rein. Er redet schließlich über sich auch in dieser verkündigenden Position. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viele Fremdwörter in einer Predigt benutzen. Wir müssen auch nicht jeden Sonntag ein tief theologisches Problem aufdröseln. Und ich muss hier auch keine Show für euch abziehen. Und das gilt natürlich nicht nur für Prediger und Predigerinnen, für die Paulus hier auch irgendwo schon spricht, sondern es geht eigentlich um alles an jedem Ort, wo du dich in Gemeinde investierst, wo du auch vielleicht von deinem Glauben sprichst. Denn während wir uns vielleicht um die Dinge Gedanken machen, wie unser Inhalt, wie unsere Message, wie wir die rüberbringen können, sagt Paulus, dass er nur von Jesus wissen will. Auch wenn er komplexer und mit sehr viel mehr Fremdwörtern hätte reden können, tut er das nicht. Es hätte laut ihm auch nichts gebracht. Jesus ist der Inhalt. Er sagt hier, das Geheimnis Gottes liegt nicht in der menschlichen Weisheit, sondern in Jesus, als den Gekreuzigten. Und das ist laut Paulus eben das, was Menschen wirklich bewegt, was sie wirklich anzieht, Jesus. Es gibt für Paulus keinen anderen Inhalt der Verkündigung als den Gekreuzigten. In Galater 3, Vers 1 steht, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Es gibt für ihn keinen Inhalt außer den Gekreuzigten. Er will nichts wissen außer Jesus. Nicht, was andere von mir denken, nicht mal, was ich von mir denke, sondern allein Jesus Christus. Und ich finde, dass der letzte Satz, den Paulus hier schreibt, einfach aufbauend ist. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe, auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und für mich kommt hier etwas Befreiendes raus, etwas Wunderbares für mich als Christin. Es ist nicht meine Aufgabe, die perfekten Worte zu finden. Das ist nicht ein Anspruch an mich. Das soll ich nicht mehr. Es geht nicht um schöne Lichter im Gottesdienst, keinen schiefen Töne im Lobpreis oder ein schlaues Wortspiel in der Moderation. Es geht am Ende darum, dass wir Raum für den Geist schaffen. Denn nicht von unseren weisen Worten, sagt Paulus hier, sondern von der Kraft Gottes aus entsteht Glaube. Und eine gute Verbildlichung dafür sind für mich immer Jugendfreizeiten. Ich war vor ein paar Wochen mit meiner Gemeinde in Berlin in Dänemark unterwegs mit einer Jugendfreizeit. Und da sind wieder so Situationen entstanden, wo ich mir dachte, boah, das ist, glaube ich, das ist ein Muss für jede Jugendfreizeit. Und vielleicht kennt ihr das auch und ihr könnt euch mit mir mal so ein bisschen reindenken. Wir sitzen also im Gruppenraum auf wirklich unbequemen Stühlen. Das ist, glaube ich, auch immer so. Alle sind total übermüdet, vor allem die Person, die vorne steht und eine Andacht hält. Irgendwie liegt überall ein bisschen Sand rum und ihr fragt euch ein bisschen, wann der 13-jährige Junge neben euch das letzte Mal geduscht hat. Ich glaube, das ist eine universelle Erfahrung, die wir alle haben. Und trotzdem ist dieser Raum, der so imperfekt ist, ein Raum, wo ich immer wieder das Wirken des Heiligen Geistes spüren durfte, wo Leute sich für Jesus bekennen, in so einem wirklich oftmals hässlichen Raum. Besonders in diesen imperfekten Situationen darf man oft dieses allerschönste Wirken feststellen. Es geht nicht um das Äußere. Und ich wünsche mir hier ehrlich, mehr wie Paulus zu sein. Meine Ansprüche runterzuschrauben auf das, was wirklich zählt. auf Jesus. Weg von all den Gedanken, wie ich was in meinem Leben besser machen könnte. Wie ich mehr Leute zum Glauben kriegen könnte. Ich wünsche mir da, wie Paulus, im Kontext von meinem Glauben, von dem, was ich sage, von Jesus als den Gekreuzigten sprechen zu lassen. Aber wieso schreibt Paulus hier eigentlich explizit in diesem Text und auch in dem Galater-Text immer wieder so deutlich von Jesus als dem Gekreuzigten? Und als ich mir diese Frage gestellt habe, ist mir eine Geschichte mit meinem Vater eingefallen. Der sitzt hier heute, deswegen das ist spannend für mich. Ich habe ja vorhin schon erzählt, das hier ist meine Heimatgemeinde und wir sind so, als ich von sechs bis 13 haben wir im Rheingau gewohnt. Und ich erinnere mich an ganz, ganz viele Spaziergänge durch die Weinberge, die ich manchmal mehr, manchmal weniger mochte. Und ich erinnere mich an ein ganz spezielles Mal. Und das ist so einer dieser Gedanken, der irgendwie dann so fest bleibt, wenn man ein Kind ist. Und zwar sind mein Papa und ich alleine durch die Weinberge gelaufen. Und wir waren eine Weile unterwegs und wir sind gelaufen. Und irgendwann kamen wir an einem Wegkreuz vorbei. Und ich weiß noch, das war ein Alter, da war ich gerade ganz begeistert vom Glauben. Und ich war so, guck mal Papa, ein Kreuz! Mein Vater war so, ja. Und wir sind weitergelaufen. Und dann kam noch ein Kreuz und noch ein Kreuz. Und ich glaube, dann beim fünften oder so hat mein Vater zu mir gesagt, ich muss mal lachen, wenn ich daran denke, hat mein Vater zu mir gesagt, Anna, ich glaube, die Katholiken haben immer noch nichts davon mitbekommen, dass Jesus auferstanden ist. Und es hat er natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt. Aber für mich ist da wirklich diese Frage entstanden, ja, wieso stellen solche Wegkreuze oder oftmals eben auch Kreuze in katholischen Kirchen Jesus am Kreuz noch da? Wieso stellen wir Jesus da, der blutet, dessen Rippen wir sehen, der leidet? Wieso ist nicht wie bei uns das Kreuz leer? Und das hat mich sehr beschäftigt und das ist mir deswegen eben auch sehr hängen geblieben. Und ich muss aber auch sagen, mittlerweile habe ich eine sehr viel größere Wertschätzung noch dafür. Und ich muss auch sagen, ich erfreue mich sehr auch an Kreuzen, wo noch ein Jesus hängt, weil es für ganz viel steht. Natürlich hat das Kreuz im Licht der Auferstehung eine ganz andere Wirkung. Aber das Kreuz bedeutet so viel. Wir sehen Leid, wir sehen ein Opfer. Es steht für das Leid, was Jesus auf sich genommen hat. Es steht für wahre Liebe. Es steht für die gute Nachricht. Und Paulus spricht ja hier in diesem Text davon, Strapazen auf sich zu nehmen. Imperfekt die Botschaft weiterzutragen. Und deswegen finde ich eben diese Betonung auf das Kreuz so gut in diesem Text, weil es ja eigentlich genau das unterstreicht, weil Jesus hat am Kreuz diesen Anspruch, Strapazen auf sich zu nehmen, imperfekt die Botschaft weiterzutragen, nicht nur erfüllt, sondern er hat diesen Anspruch übertroffen. Wir haben von Paulus also gehört, dass menschliche Weisheit uns nicht weiterbringt und dass äußerliche Schönheit nichts ohne den Geist ist. Dass allein Jesus Christus der Inhalt unserer Verkündigung ist, als der Gekreuzigte. Der Gekreuzigte ist die Botschaft und das reicht aus. Der Text endet hier aber nicht und deswegen möchte ich mit euch jetzt noch in die Verse 6 bis 10 gucken. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen. Doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Paulus hat gerade von dieser menschlichen Weisheit gesprochen und jetzt setzt er dem die göttliche Weisheit gegenüber. Die Weisheit Gottes. Diese Weisheit erschließt sich aber nur durch den Geist. Diese Weisheit ist erst einmal Geheimnis. Es ist ein großes, ein kostbares Geheimnis. Und er sagt, für diejenigen, die sich auf diesen gekreuzigten Jesus einlassen, ist es ein wunderbares Geheimnis, das nach und nach aufgedeckt werden kann und eine große Verheißung, eine große Zukunft ist. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und ich finde, wie groß dieses Geheimnis ist, zeigt sich wirklich durch den letzten Vers. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Die Tiefen Gottes. Wie riesig das ist. Das können wir nie alles erfahren. Und diese Weisheit können wir nur durch Jesus gewinnen. Jesus am Kreuz war dieser Schlüssel zu diesem Geheimnis. Und gleichzeitig bleibt das Kreuz Geheimnis für uns. Wir können Gott nie ganz verstehen und deswegen muss es auch nicht unser Anspruch sein. Und dennoch ist das ja oft eine Kernfrage des Christentums. Wie sehr können wir Gott verstehen? Was bedeutet dieses Geheimnis? Und ich muss auch immer sagen, sobald ich dieses Wort sage, will ich in so einen theologischen Fluss verfallen, weil das eine Kernfrage der Theologie ist. Dieses Geheimnis des Glaubens, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können, egal wie sehr wir es versuchen. Auf Griechisch heißt das Mysterion. Das ist ein wirklich Thema, was mich auch seit Anfang des Studiums beschäftigt, weil es ist natürlich ungemein frustrierend. Wieso können wir nicht alles verstehen? Gerade eine Person, die dann irgendwie 5 Jahre dumm in der Bank rumsitzt und versucht, das zu verstehen. Wieso können wir uns nicht alles erschließen? Wieso können wir teilweise nicht mal vieles erschließen? Mit Fleiß und Mühe. Wieso können wir Gott nicht einmal ansatzweise verstehen? Es geht hier um dieses Geheimnis, wo wir schon einen Einblick kriegen durch Jesus. Vieles wäre so viel einfacher, wenn das so wäre. Wenn wir in dem Moment, wo wir uns für den Glauben entscheiden, alles verstehen könnten. Und ich merke gerade in dieser Woche, wir werden ja gleich noch drüber reden, da kommt die Frustration immer ganz neu in mein Herz. In der Woche, wo wir von ganz viel Schmerz hören und lesen, spüre ich diese Frustration ganz frisch in meinem Herzen. Wieso kann ich das nicht verstehen? Wieso verstehe ich nicht, was Gott tut, beziehungsweise was er eben auch nicht tut? Und das ist tief frustrierend, dass da immer dieser Kern, dieses Geheimnis in der Mitte bleibt und dass wir versuchen, uns zu nähern, aber nicht so richtig näher kommen. Und so tief frustrierend das auch ist, wenn ich hier wieder in den Text gucke, kann das manchmal auch ein bisschen Grund zur Freude sein. Wir wissen noch nicht alles und das ist okay. Das ist nicht der Anspruch. Wir dürfen viel lernen, wir dürfen viel erfahren mit und über Jesus. Und vielleicht kann das ein Trost sein in unserer Frustration. Wir dürfen noch so viel mehr lernen und erfahren mit und über Jesus. Und deswegen möchte ich noch einmal zum Anfang zurückkommen zu meiner Frage. Wie hoch ist dein Anspruch an dich? Denn alle Ansprüche, die auf deine Leistung, dein Wissen oder dein Aussehen bezogen sind, hängen mit Jesus am Kreuz. Wir müssen nicht krampfhaft versuchen, der oder die Beste zu sein. Ich habe es vorhin gesagt, das wurde übertroffen. Es gibt schon jemanden, der Beste ist. Wir dürfen diese Freiheit genießen und uns auf die Weisheit Gottes einlassen, auch wenn wir sie vielleicht nicht ganz verstehen. Und wir dürfen dieses Geheimnis so gut, wie es uns möglich ist, erforschen. Und wir dürfen die Botschaft, die wir daraus ziehen, weitergeben. Allein Jesus Christus als den Gekreuzigten. Ohne viel Show. Und wir dürfen Beziehung bauen. Denn auch wenn wir vielleicht nicht der oder die Beste in allem sind, können wir der Person nahe sein, die es ist. Wir sind nicht allein. Wir haben jemanden, der am Kreuz hing, im Grab lag und wieder auferstanden ist an unserer Seite. Und ich hoffe echt, dass uns das eine Ermutigung sein kann in Zeiten, wo wir zu hohe Ansprüche an uns haben. Daran, wie wir unseren Glauben leben, wie wir Gemeinde leben und wie wir über Gott reden. Du musst nicht der oder die Beste sein, aber wir können der Person nahe sein, die es ist. Und in diesem imperfekten Sein können wir Gott erfahren. Unser Glaube trägt im Innersten ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das Tod und Leben miteinander verbindet. Es trägt das Geheimnis eines Gottes, der fern und nah zugleich ist. und es trägt in sich das Geheimnis der Stärke und Kraft, die in der Schwäche liegt. Und darum können wir oft gar nicht anders tun, als auf die Verletzlichen und die Schwachen zu schauen und ihnen nahe zu sein. Wir können nicht anders, als Gott da zu suchen, wo er ganz fern zu sein scheint. Und dabei können wir erleben, wie bereits gesagt, dass das Geheimnis Gottes sich nicht auflöst, je näher wir kommen. Aber Gott hat uns offenbart, dass er sich im Geheimnis zeigt. Das steht in diesem Text. Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Verborgenen, im Geheimnis verborgen ist, sagt Paulus. Das dürfen wir annehmen und ich hoffe, dass es uns frei macht. Dass der gekreuzigte Jesus das Zentrum unseres Glaubens ist und dass wir dieses Geheimnis immer besser und näher kennenlernen dürfen. Amen.